Läuft.
Live on air.
Ja.
Willkommen zur zweiten Folge Insert NSRT Nerd Science Recorded on Tape. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass wir schon viel hatten, aber diese Woche sprengen wir echt alles Vorstellbare, was geht. Wir haben jede Menge Themen. Wir bereden, warum es sich jetzt noch mehr lohnt, nach Irland auszuwandern. Und haben jede Menge Trailer, neue Filme von Adam McKay, X-Men. Und wir haben den Film der Woche namens A Quiet Place, den ihr euch jetzt direkt vorbestellen könnt oder nachbestellen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Ansonsten kann ich nur zusammenfassen, Rambo, Heavy Metal, Clint Eastwood, Nazi-Zombies und Aliens, alles in dieser Folge. Ich würde es nicht verpassen.
Wir reißen die Stunde. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Insert, dem einzigen Podcast, den ihr braucht. Wir legen auch direkt los, wollen gar keine Zeit verlieren, mit der Retrospektive. Und da würde ich, glaube ich, erstmal an dich übergeben, ganz kurz.
Retrospektive, ja, Folge 2. Wir sind wieder da. Wir haben es über die erste Folge schon mal hinaus geschafft, was ich sensationell finde. Und wir sind auch recht froh mit dem Feedback, glaube ich. Ich habe vorhin noch mal geguckt, wir haben über 140 Klicks auf das erste Video.
Vielen Dank.
Finde ich sensationell. Ich habe YouTube direkt mal angeschrieben, wenn man das monetarisieren würde, in welchen Summen und Abständen sie dann die großen Gelder überweisen würden. Ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich gebe auf jeden Fall Bescheid, sobald wir da Feedback haben. Ansonsten gab es nämlich auch Reaktionen aus der, ich nenne es mal Community. Und zwar picke ich hier einmal mal eine Frage raus, die mir besonders am Herzen liegt von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Nefa Tairach hat darum gebeten, uns noch etwas vorzustellen. Ich dachte, die Vornamen reichen, aber an sich, glaube ich, ein bisschen Detail. Also nochmal für alle, die die erste Folge wirklich verpasst haben sollten. Zu meiner Rechten ist der Alex.
Und zu meiner Linken Ronny.
Ja.
Und dann erschöpft sich mein Wissen auch direkt.
Dann starte du am besten mit deiner Background-Story und warum es dich qualifiziert, quasi heute hier zu sein.
Meine Background-Story, oh mein Gott. Ja, wer es mitbekommen hat, es geht so weitestgehend immer um die Film-News. Und wir hatten letzte Woche einen Film der Woche, vielleicht auch in Zukunft. Kommen wir gleich zu. Ist schon immer mein Hobby gewesen. Wurde mir in die Wiege gelegt, möglicherweise.
Ui.
So ein Stück weit. Nee, also ich bin mit Filmen aufgewachsen, hatte da immer Interesse dran, habe mich aus diesem Grund dann auch beruflich ein bisschen in die Richtung Medientechnik orientiert. Habe auch in keiner anderen Richtung gearbeitet bisher. Habe also die eine oder andere Erfahrung gemacht, auch im Postproduktionsbereich. Und am Ende geht es ja hier nicht nur um die Berufserfahrung, sondern um die Meinung und ob du jetzt in der Branche arbeitest oder nicht. Die hat halt jeder. Ob das gut ist oder nicht, müsst ihr entscheiden. Aber ja.
Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder alle anderen möglichen Social-Media-Plattformen, die wir unterstützen.
Genau,
Facebook,
immer gerne.
Instagram oder Twitter.
Das gilt übrigens für eure Meinung zu den Themen, die wir besprechen, als auch gerne dann zum Podcast selber, ne? Also Feedback in jeder Form ist immer gerne gesehen und nehmen wir uns dann auch immer dankend an.
Genau.
So, und
um die Frage noch abzuschließen,
ja,
bei mir ist es relativ ähnlich.
Alles.
Also bin irgendwie in meinem zarten Jugendalter oder allerspätestens dann in meinem Studium ein bisschen so auf das Filmische aufmerksam geworden. Also nicht nur Filme zu konsumieren, sondern auch vielleicht selbst zu produzieren, mal in die Branche hineinzugucken, durch ein Praktikum, durch ein bisschen Berufserfahrung etc. pp. Ja, war in ein, zwei Sets unterwegs, in ein, zwei Produktionsfirmen gearbeitet. Ein bisschen was davon gesehen und mitbekommen. Artfremd, dann aber irgendwie letzten Endes heutzutage in der IT gelandet. Aber nach wie vor ein großes Hobby. Und ja, ich glaube, es zählt nicht unbedingt das mega Hardcore-Wissen und dass man da 20 Jahre tief verwurzelt ist, sondern der Spaß an der Freude. Und ich glaube, den kriegen wir hier hoffentlich einigermaßen gut transportiert.
Das kann die Kamera gar nicht einfangen.
Ja, das stimmt. Ja. Man wirkt nicht nur dicker, sondern auch freudloser.
Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein bisschen traurig jetzt.
Oder eine Mikrofonie für die, die uns vielleicht nur irgendwie gerade zuhören. Ne? Also irgendwie YouTube angemacht und das Handy dann zum Kochen einfach beiseite gelegt. Oder was auch immer. Ansonsten, Nachtrag Folge 1, um direkt halt in die News zu starten für diese Woche. Also diese Folge.
Ach so, bevor wir es vergessen, nur ganz kurz noch, bevor wir einsteigen, was euch erwartet hier in so einer Folge von Insert? Vielleicht. Hatten uns halt.
Das allgemeine Konzept dieser Sendung.
Genau, das allgemeine Konzept der Sendung, weil wir gesagt haben, wir wollen euch nicht überstrapazieren, haben wir jetzt schon maximal ausgereizt, direkt mit Folge 1. Also die Idee war immer, dass wir uns um eine Stunde bewegen, dass wir immer mit den News starten. Mit den News wohlgemerkt, die uns beide interessieren, wo wir glauben, dass wir drüber sprechen möchten, wo wir drüber sprechen müssen,
ja.
Was uns interessiert. Das heißt, wir machen jetzt hier kein Housekeeping von allen Themen, die passieren in der Welt da draußen. Dann würden wir nämlich morgen noch hier sitzen, sondern wir selektieren das ein bisschen raus, die picken uns die Perlen, über die wir sprechen müssen. Wir wollen immer über einen anschließend dann in den Film der Woche übergehen. Je nachdem, wenn es vielleicht weniger News gibt oder wir mit dem Film der Woche schnell durch sind, weil wir uns einig sind, Konsens finden, dass es Grütze ist oder total super, gibt es ein optionales drittes Thema. Schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal alles tatsächlich auch in 60 Minuten gepresst kriegen. Wird es zu beweisen geben. Genau. Und 60 Minuten.
Ist die grobe Richtlinie.
Die Zeit läuft. Nein, ja. Plus, minus. Ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen. Wir wollen es da nicht festnageln, aber wir wissen auch, dass so eine gewisse. Es hilft uns auch, vielleicht nur ein bisschen zum Ende zu kommen irgendwann.
Ja. Aber soll alles ganz so gar nicht sein. Von daher würde ich da gar keinen Stress aufbauen.
Nö, nee, sowieso nicht. Erste Folge, 78 Minuten. Läuft.
Läuft.
Ja. Genau. So, jetzt darfst du mit deinen News kommen und mit deinem Nachtrag aus der ersten Folge.
Genau. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, eine weitere Stieg Larsson-Verfilmung, und zwar The Girl in the Spider's Web. Und da gibt es einen witzigen Nachtrag, denn Sony hat sich dazu entschieden, den Titel noch etwas zu erweitern. Und zwar heißt der Film jetzt, ich muss lesen, The Girl in the Spider's Web, A New Dragon Tattoo Story. Das heißt, Lisbeth Salander in dem Film hat ja so ein riesiges Drachentattoo und man musste anscheinend sich jetzt irgendwie davon freieisen. Leute, wir machen jetzt nicht das zweite oder dritte Buch, wir machen jetzt das vierte, also nennen wir es jetzt irgendwie noch A New Dragon Tattoo Story. Um die Verwirrung am größtmöglichsten zu machen. Ganz witzig, interessant, ich hatte es nochmal rausgekramt. Generell diese Übersetzung oder diese Titelgenerierung von Filmen. Ja. Ich hab nochmal zwei Perlen rausgepickt. Ich weiß nicht, ob dir auch direkt was einfällt. Was ich besonders toll fand, 2008, Liam Neeson in Taken.
Ja.
Deutsche Filmübersetzung.
96 Hours. Das ist korrekt.
Funktioniert erstmal einigermaßen gut, wird nur schwierig, wenn man plötzlich einen zweiten und dritten Teil dreht.
Und? Mir erschließt sich die Logik nicht, für ein deutsches Release den englischen Titel durch einen anderen englischen Titel zu ersetzen.
Genau. Sehr schön fand ich auch 2013 Begin Again mit Mark Ruffalo und Keira Knightley, so ein kleines, so eine kleine Romantic Comedy. Begin Again in Deutsch, Can a Song Save Your Life?
Ich kenne tatsächlich vermutlich nur den deutschen Titel, wenn du es jetzt so sagst.
Ja, meine Freundin fand ihn ganz toll, hat mich dazu überredet, ihn zu gucken. Kann man gut wegschauen.
Spielt da Hayley Steinfeld seine Tochter? Hat er da eine Tochter?
Oh Gott.
Ist das, wo er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt?
Genau, richtig, genau.
Am Anfang gekündigt wird oder selbstständig ist und seinen Scheiß nicht. Und der hat auf jeden Fall eine Tochter.
Ja.
Egal, das google ich nachher für mich, weil ich ansonsten heute Nacht nicht schlafen kann.
Ja. Wenn ihr noch was Hübsches zum Kuscheln braucht, guckt ihn euch ruhig einmal an. Was auch auf unserer Liste steht, Kingsman. Ein fast schon interessanteres Thema. Teil 1 und Teil 2.
Definitiv interessanter.
Mittlerweile durch die Kinos gelaufen und auf Blu-ray erhältlich. Und es wurde jetzt ein dritter Teil angekündigt, der im November 2019 starten soll bereits.
Aber wurde ein dritter Teil angekündigt?
Man weiß es nicht genau, also ja, so wie ich das gelesen habe, aber gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass auch ein mögliches Prequel gerade erarbeitet werden soll. Mhm. Und ungefähr in dem gleichen Zeitraum in Produktion gehen soll und veröffentlicht werden soll. Erkläre mir das.
Kann ich nicht. Also zumindest nicht, wenn es wirklich der gleiche Regisseur bleiben soll.
Mark Miller, genau.
Wenn Mark Miller ist doch nur der Comicbuch.
Ich meine, Visa, Vaughn, Dingsbums.
Genau. Matthew.
Matthew Vaughn.
Sie haben gesagt, er ist involviert. Das muss jetzt aus meiner Sicht nicht zwangsläufig heißen, dass er wirklich auch bei beiden Sachen Regie führt. Ich glaube, das ist rein vom Timing her unmöglich. Sie haben gesagt, sie möchten Kingsman die Trilogie haben und dann ist der Spaß wohl auch irgendwie oder diese Geschichte abgeschlossen. Das ist in Ordnung, weil ich fand den zweiten schwächer als den ersten und ich fand den ersten halt leider ganz großartig. Macht trotzdem Spaß zu gucken, also tut euch da keinen Zwang an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Aber genau, es ist, finde ich, in Ordnung, wenn dann die Story auch im dritten abgefackelt wird. Es ist auch eine coole Idee, das Universum zu erweitern, das hat er auch klar gesagt. Da geht es ja dann nicht nur um das Prequel, da geht es ja dann im Zweifel auch um die Spoiler-Alarm-Statesman.
Ja, ist okay, also.
Und möglicherweise auch um eine Serie. Ne? Also dieses Universum bietet, glaube ich, da einiges. Mhm. Wenn dann da produced by Matthew Vaughn, Director of Kingsman 1, 2 und 3 steht, ist das in Ordnung. Und dann ergibt das für mich auch alles ein bisschen mehr Sinn, als zu sagen, der führt da überall Regie. Also das kann ich mir halt nicht vorstellen. Oder das dauert alles wesentlich länger. So oder so finde ich es in Ordnung. Mach da ruhig ein bisschen mehr von. Ich mag die Welt an für sich. Das Universum gefällt mir gut. Wäre schön, wenn der dritte Teil wieder ein bisschen.
Ja, der zweite Teil hatte, fand ich, so ein bisschen das Problem größer.
Na, von allem mehr, aber.
Genau, aber.
Typisches zweite Teil-Syndrom ist das eigentlich, oder?
So ein bisschen schon, genau. Ja. Also, trotzdem bin ich gespannt auf den dritten Teil. Ja. Ich fand es auch ein bisschen überraschend, warum plötzlich diese Infos kamen, im Netz aufgetaucht sind, warum plötzlich Prequel und hier und da und November 2019 ist ja auch nur noch ein knappes Jahr. Oder ein gutes Jahr.
Ja, ja.
Ja. Wir bleiben dran, glaube ich.
Absolut.
Wir bleiben auch dran an Game of Thrones, denn wir fiebern alle schon lange der letzten sechsteiligen Staffel entgegen. Und da gab es jetzt von HBO, also dem Heimatsender von Game of Thrones, eine ganz nette Ankündigung in Zusammenarbeit mit dem Land Nordirland, wo ja viel gedreht wird, gerade was die Starks angeht, was letzten Endes den King of the North angeht, wollen sie jetzt eine bestimmte oder spezielle Attraktion schaffen, denn sie wollen jetzt die Sets, die man für Game of Thrones bis jetzt vielleicht besuchen konnte, landschaftlich, sondern auch die Filmsets wollen sie jetzt nach Drehschluss für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das heißt, sie wollen da geführte Touren und
so ein bisschen wie mit dem Herr der Ringe und Harry Potter?
Da bin ich nicht ganz so firm drin. Wie
haben
das
sie da nicht auch Sets übrig gelassen, um die dann zu einer Attraktion zu machen?
Weiß ich nicht
damit
genau.
Damit der Rubel weiterrollt, auch nach Staffelende? Was?
Was? Kommerz? Wer? Wahrscheinlich so ähnlich, soll in die Richtung gehen. Es gibt auch kaum Details bis jetzt. Man weiß nur, ab 2019 soll das möglich sein. Das heißt zusätzlich, dass man diese ganzen Landschaften überbevölkern kann, kann man dann noch offizielle Sets wie, jetzt fallen mir die Namen gerade nicht an, wie Winterfell zum Beispiel, besuchen.
Würde ich sagen, wenn da mehr Details kommen und du das nach wie vor spannend findest, du hattest da Interesse geäußert?
Ich hatte Interesse geäußert, weil ich es wirklich mal auf dem Schirm hatte, bei einem Irlandurlaub zu überlegen.
Genau, also wenn Irlandurlaub zur Debatte stand, ne, dann kann man sich das ja auf jeden Fall überlegen. Ist jetzt nicht so, dass ich, also würde ich eher nach Neuseeland fliegen, extra für die Herr der Ringe und Hobbit-Sets, als nach Nordirland nur für Game of Thrones,
ja, Nordirland, um ehrlich zu sein. Nordirland ist ja auch ein bisschen Special Interest, weil es ja halt wirklich, also Nordirland ist und das ist ja doch schon noch mal ein Stück weg von den ganzen Attraktionen in Irland selbst. Deshalb hat es bei uns auch nicht geklappt. Aber ja, das wäre vielleicht ein Anlass, da mal hinzureisen und bleibt nur spannend, wie groß dann der Andrang ist. Ansonsten, in der ersten Folge nicht drüber geredet, aber immer wieder ein heißes Thema bei uns.
Haus raus.
Guardians of the Galaxy 3. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. James Gunn wurde letztlich von der Filmproduktion entfernt, gefeuert, weil ein paar alte Tweets, wo er ein paar unschöne Witze unter der Gürtellinie gemacht hat, entlassen wurde. Oder wieder aufgetaucht sind, die Tweets sind aufgetaucht, deshalb wurde er entlassen.
Genau. Tweetsum vor 10 Jahren.
Und es war bis jetzt lange Zeit nicht klar, ob das Drehbuch, das er geschrieben hat für den dritten Teil, tatsächlich Verwendung findet.
Genau, hätte mich auch interessiert, also als ich das gehört habe und ich wusste, dass er ja das Drehbuch geschrieben hat, hätte mich interessiert, wie das Vertragsverhältnis zwischen ihm und Disney ist. Also ist es seins, ja, sein geistiges Eigentum oder gehört es Disney? Jetzt wissen wir es.
Ja, was mich ja auch gewundert hätte, ist es ja auch meistens so in,
ich sag also mal, es gehört Disney übrigens, also sie behalten das Drehbuch. Und sie wollen Guardians of the Galaxy 3 machen. Es gibt kein Datum. Ist also alles in der Schwebe, weil auch, glaube ich, vielleicht ein oder andere Darsteller, siehe Batista,
der Drax gespielt hat,
ja, gewisses Missfallen drüber geäußert hat. Und
er meint ja auch, wenn das Drehbuch zumindest auch nicht kommt, dann will er sich irgendwie aus der Produktion halt rauswinden.
Auch da wäre die Frage, wollte ich gerade sagen, wie die Vertragsverhältnisse sind, für wie viele Sachen er unterschrieben hat. Ich meine, am Ende findet sich immer irgendwie eine Lösung. Ich finde es gut, dass das Skript bleibt. Ähnliche Situation wie bei Ant-Man. Und ganz kurz, Ant-Man war.
Jetzt hast du überlegt, ob du es rausholst.
Ja, oder? Mit.
Ja, komm, mach den.
Edgar Wright war eigentlich als Regisseur gesetzt, hat auch einen Großteil des Drehbuchs geschrieben. Dann gab es irgendwelche kreativen Differenzen, wie man es immer so schön nennt, zwischen Disney und ihm. Er ging vom Boot oder wurde gegangen, wie auch immer, und hat aber das Drehbuch gelassen. Und ich meine, dieser Guardians-Vibe ist ein ganz eigener. Der kommt aus meiner Sicht 100% durch James Gunn. Wie groß das jetzt ist, der Einfluss von ihm war, was kommt vom Drehbuch und was kommt durch seine Regie, wird sich dann zeigen, glaube ich, wenn sich jemand findet, der dieses Stück heiße Kohle aufheben möchte aktuell, weil ich würde es nicht anfassen derzeit. Es ist echt ein undankbarer Job, glaube ich.
Ja.
Für wen auch immer, der es da nachkommt.
Im Endeffekt kannst du es ja nur falsch machen.
Ja, es ist echt schwierig. Also, dann müsstest du es im Zweifel so anders machen, dass du nicht irgendwie, also, ja, ich.
Ich sag ja.
Ich weiß nicht.
Es ist mega schwierig. Wir sind trotzdem gespannt. James Gunn in der Zwischenzeit.
Brandheiße News.
Zum
Thema der Aufzeichnung.
Gerade reingeflattert, ja, quasi. Der Bote schließt noch die Tür hinter sich. Aber es sind ja nur Gerüchte. James Gunn ist in den Gesprächen für die Fortsetzung zu Suicide Squad.
Regie und Drehbuch. Wohlgemerkt an der Stelle, wo wir gerade beim Thema Drehbuch waren. Also schreiben und Regie führen. Würde ich jetzt noch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Wenn wir bis zur nächsten Folge wissen, ob das Gerücht bestätigt wird, können wir da gerne mehr drüber sprechen. Dann lasse ich mich gerne auch zu Suicide Squad 1 aus.
Oh Gott, ist das gut oder schlecht?
Kannst du dir jetzt vielleicht so, wie ich es angeteasert habe, denken? Das rettet auch James Gunn nicht mehr. Mehr dazu, wenn wir wissen, ob das jetzt alles nur Gequatsche ist oder nicht.
Ja.
Interessant.
Auf jeden Fall. Auch interessant, sehr interessant sogar, eine weitere Fortsetzung. Und zwar, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, Rambo. Oder Zitat, Rambo 5000.
Hatte ich dir gesagt, dass es mir gefühlt diese ganze Film-Hobby-Zeug in die Wiege gelegt wurde. Sollte man vielleicht ja nicht sagen, aber damit bin ich groß geworden halt, mit dem Kram.
Also um es kurz zusammenzufassen, es wird einen fünften Teil von Rambo geben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es gibt erste Bilder dazu und man sieht John Rambo in voller Cowboy-Montur.
Wer es übrigens nicht wusste, John Rambo gespielt von Sylvester Stallone.
Der erste Teil, damals unter dem Originaltitel eigentlich First Blood. So wie man jetzt munkelt, wird der fünfte Teil Last Blood heißen.
Fände ich in Ordnung.
Ja.
Cooler Titel, wenn es so ist. Fände es auch in Ordnung, wenn der fünfte dann der letzte ist. Weiß, Stallone ist Fan davon, hier alle seine Kultfiguren wiederzubeleben, aber er hat ja die 4 gemacht. Ich persönlich finde, diese ganze Rambo-Franchise, das ist ganz viel Licht und ganz viel Schatten. Formuliere ich mal so, ja. Also der erste ist halt ein Kultklassiker.
Ja.
Es wurde dann, hat dann qualitativ abgenommen. Würdest du das so unterschreiben? Bis dann die 4 kam, das ist dieses absolute Gewaltfest.
Mhm.
glaube ich, nicht mal ungeschnitten in die deutschen Kinos gekommen. Das war richtig Heavy Metal. Fand ich auch ganz gut tatsächlich. Und der Transfer von der Figur John Rambo ins Alter hinein, finde ich, hat auch ganz gut funktioniert da. Ja? Also ähnlich wie es auch bei Rocky Balboa und dann Creed 1 gemacht hat. Wo wir auch noch zukommen gleich.
Oha.
Und ich hatte gelesen, beziehungsweise die Bilder suggerieren es auch. Ihr findet die Links dazu in der YouTube-Videobeschreibung. Es deutet sich ein bisschen an, dass es so ein bisschen Western-like werden könnte.
Das wäre wiederum...
Und das bietet sich total an. Ich fände das echt cool, glaube ich.
Also wäre ein völlig neuer Einschlag so.
Ja, aber irgendwie, als ich es gelesen habe und die Bilder sah, dachte ich mir, ja, na klar. Also,
ja, probier's. Ich glaube,
finde ich gut.
Er schließt auch an den letzten Teil an, der übrigens mittlerweile schon wieder 10 Jahre alt ist. Und wer damals dachte, boah, Sylvester Stallone ist aber alt geworden. Vor 10 Jahren. Der kriegt jetzt nochmal einen Film. Und ich glaube, am Ende will er sich ja dann doch zurückziehen auf seine...
Also er zieht sich zurück. Der Abspann von Rambo 4 besteht darin, dass Sylvester Stallone eine unendlich lange Straße einfach immer weiterläuft, bis dann vielleicht doch endlich mal auf schwarz geblendet wird.
Okay.
Und also er ist genau wieder in den USA.
Ja.
In seiner alten Heimat. Vermutlich läuft er zu irgendeiner Ranch, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ist für mich der Transfer hin zu einem potenziellen Western-Genre vielleicht echt nicht so weit. Also ich kann mir das...
Super interessant. Ja. Also ich fand den ersten Teil auch Bombe.
Klassiker halt.
Ja, Klassiker. Ja. Na, weil er auch noch so, ich sag mal, bodenständig ist. Du hast halt einen Veteran, der irgendwie traumatisiert nach Hause kommt, wird von so ein paar Polizei-Landeiern da ein bisschen...
Es war halt zum Zeitpunkt des Releases auch nach wie vor ein heikles Thema.
Ja, ja.
Oder ein aktuelles Thema in den USA. Und er hat es halt auch gut gespielt, ne?
Ja. Wird halt da drangsaliert, damals auch noch unter anderem von einem jungen Dave Caruso.
Horatio. Von CSI Miami.
Ja.
Und für alle, die mal lachen wollen, ne? Nur deshalb könnt ihr einschalten.
62 ist der schon, wusstest du das?
Nein.
Wahnsinn, oder?
Ja, das sieht man nicht mit der Sonnenbrille.
Und will eigentlich nur seinen Frieden, wird er drangsaliert und versucht sich dann einfach, seinen Weg wieder in die Freiheit zu schießen.
Und er hat halt den Skills zu tun, ne?
Naja. Toller Film. Also für alle, die Rambo nur aus der Popkultur so als Parodie oder als Witz oder sowas kennen, auf jeden Fall den ersten Teil anschauen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, es wird keinen geben. Hoffe ich. Ansonsten, schon wieder eine Fortsetzung. Ja, mehr oder weniger.
Ich hoffe, ich komme durch, ohne eine Träne zu vergießen.
Okay, dann Bühne frei.
Nee, sag ruhig. Sag's erstmal. Reiß okay. Das Pflaster ab.
Es geht um Avengers 4, also nächsten Avengers-Film. Und Chris Evans, der Captain America spielt, hat mehr oder weniger seinen Abschied verkündet.
Alles inoffiziell, muss man hier dazu sagen. Ist die freie Interpretation von der Community, sage ich mal, aus einem Tweet, wo er nur kurz erwähnt, dass für ihn jetzt es ein Rap war von Avengers 4. Also die Dreharbeiten sind zumindest für ihn beendet.
Genau.
Und hat sich bedankt für die letzten 8 Jahre, die er tatsächlich jedes Jahr entweder in einem Standalone-Film oder als Cameo in irgendeinem anderen Marvel-Film aufgetaucht ist. Also er war über 8 Jahre in jedes Jahr in irgendeinem Film drin. Und naja, wir wissen jetzt nicht, wie Avengers 4 ausgeht, aber wenn er das als Anlass nimmt, um sich zurückzuziehen, dann kann man da in die Handlung was reinterpretieren und ich bin nicht so weit, Captain America sterben zu sehen. Das wäre eine Katastrophe. Also ich kann auch ehrlich gesagt als Captain auch nicht auf ihn verzichten. Ich meine, als ich damals die Casting-News gehört habe, dass Chris Evans Captain America spielen soll, ja, The Torch aus Fantastic Four,
oh Gott, ja.
Dachte ich, und er hat sich halt gemausert, dass es nicht nur die Filme richtig gut geworden sind, die Standalone-Filme, sondern der ist das. Er ist es geworden. Und mittlerweile finde ich, von dem ganzen Universum, ist jetzt nur ich persönlich, ist er die coolste Figur. Die sympathischste Figur und ich mag ihn total und ich kann auf jeden verzichten, aber nicht auf Captain America und deswegen macht das jetzt hier für mich ein bisschen schwierig tatsächlich, ist echt, echt traurig. Und sie haben leider, wenn man zumindest die Comicvorlagen irgendwie ranzieht, gewisse Auswahlmöglichkeiten, weil im Comic Falcon als auch Bucky, der Ex-Winter Soldier, im Comic Captain America sind auch. Also sie haben da Optionen für eine potenzielle Nachfolge, wenn der Captain eventuell tragisch stirbt als Held. Will ich nicht drüber nachdenken. Ich glaube es auch fast nicht. Man könnte jetzt auch reininterpretieren, die letzten Szenen oder den letzten Nachdrehs, die er gemacht hat, war wieder glatt rasiert. In Avengers Infinity War hat er einen Rauschebart. Wird auch angemessen kommentiert im Film von Thor.
Ja, sehr schöne Szene.
Großartige Szene. Könnte für mich andeuten, dass es vielleicht noch mal ein Flashback gibt, den sie gedreht haben. Würde sich vielleicht matchen mit irgendwas, das er vor seinem geistigen Auge noch mal flimmern sieht. Das ist jetzt aber nur reine Spekulation von meiner Seite, warum auch immer er glatt rasiert sein sollte. Oder er wird wieder, ach, ich weiß nicht. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel reinterpretieren, weil Marvel und Disney es immer geschafft haben, dass du da rein spekulieren kannst, wie du möchtest, und dass es am Ende auf was anderes hinausläuft und du trotzdem immer überrascht bist. Und das ist das, worauf ich mich auch ein bisschen freue.
Er muss ja nicht sterben. Vielleicht ist er der Charakter diesmal am Ende, der seine Waldhütte in den Bergen hat und einfach friedlich dem Sonnenuntergang entgegenschaut. Vielleicht ist er es diesmal.
Also ein lachendes und ein weinendes Auge bei mir.
Ja.
Wir müssen erstmal abwarten.
Aber ich kann es bestätigen. Ich hatte damals auch, oder kannte ein paar Leute, die gemeint haben, Captain America, der ist lame, der hockt nur auf Regeln rum und der ist so der Streberboy. Aber man merkt schon, wie er so, auch glaube ich, durch diese Botenbeständigkeit eine gewisse Nähe zulässt zu den ganzen Superhelden, sympathisch ist und schon so einen starken Eckpfeiler darstellt von dem ganzen Avengers-Universum. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Genau.
In der Zwischenzeit können wir uns auch anderen Superhelden widmen. Wir kommen zu den Trailern, zu den Bewegt-Bild-Materialien der letzten zwei Wochen.
Trailer-News.
Da ist richtig viel passiert.
Ja, eins vorab, nur ganz kurz, auch die Trailer natürlich, wenn ihr sie euch parallel irgendwie anschauen wollt oder hier uns
Second Screen nennt man das.
Ja, oder uns pausieren wollt, damit wir hier nicht über die Trailer drüber quatschen. Die Links sind alle in der Videobeschreibung.
Und wir kommen zu X-Men, Dark Phoenix. Quasi, ja.
Bist du up-to-date, was dein X-Men betrifft?
Ist so medium. Also wo ich den Trailer jetzt auch gesehen habe, war für mich wieder so, kommt noch jemand groß mit der Timeline von den X-Men-Filmen klar?
Niemand kommt mehr mit der Timeline der X-Men-Filme da klar. Nicht mal, glaube ich, die Filme machen.
Okay.
Ich glaube, mittlerweile wird einfach auf diese ganze Timelines geschissen. Da sind, glaube ich, so viele Fragen und Ungereimtheiten in dieser Timeline, die einfach gesagt haben, ja, das ist jetzt einfach so.
Also, was ich toll fand, war X-Men 1, der hat mich total gecatcht, von Bryan Singer damals. Bryan Singer, rest in peace.
Doch, mal nicht mal drüber sprechen.
Ja, wir piepen das raus. Dann der zweite.
Ja, wissen, worum es dann geht, googelt's halt einfach.
Ja, genau. Der zweite Teil ebenso. Größer, schneller, aber auch genauso gut, fand ich.
Zweite Teil, der eine Ausnahme bildet.
Ja. Und dann kam der dritte Teil.
Boy. Den haben sie aber richtig gebutschert.
Der war schon recht schlimm, ja. Da war ja auch, dass hilf mir schnell auf, wie ist sie denn? Dark Phoenix. Grey.
Jean
Grey, mein Gott. Ja. Heute habe ich es echt.
Wolverine Love Interest.
Ja, genau. Da macht sie ja schon so ein bisschen ein auf, keine Ahnung.
Genau, da hat man schon versucht, da eben mehr aus ihr zu machen, als den Love Interest für Wolverine, nämlich um ein bisschen rauszuarbeiten, dass sie sehr wohl halt da Fähigkeiten hat, die Professor X im Zweifel nicht nachstehen. Im Gegenteil.
Genau. Mhm. Professor X leidet darunter ein bisschen zum Schluss des Films und Jean Grey macht einen auf Wiedersehen, mehr oder weniger, man weiß es nicht genau. Und jetzt der Trailer zu Dark Phoenix zeigt jetzt die neue oder die jüngere Generation von den X-Men-Charakteren, die mit habe ich es heute mit Namen und Filmtiteln?
Wen will er denn?
First Class, X-Men First Class. Ja. Also quasi der vierte X-Men, der aber mit den jungen Charakteren gespielt hat.
Den fand ich im Übrigen richtig deutlich gut.
Der war insgesamt sehr gut, kam auch extrem gut in den ganzen Reviews an und wurde dann fortgesetzt durch
Days of Future Past. Gut, dass du mich hast.
Ja, gut, dass ich dich hab. Also ich bin heute raus, was Titel und Namensgedächtnis
angeht. Days of Future Past ist im Übrigen nur mal für dich noch, so als unter den Comiclesern absolute Kult-Storyline. Hm. Nicht nur im X-Men-Universum, sondern so ganz generell.
Auch der Crossover fand ich filmisch halt sehr gut gemacht. Mit zum Beispiel Wolverine.
Hatte seine Probleme, ja. Aber trotzdem auch ein echt guter Film. Und die Idee damit, das alte Cast so ein bisschen rausphasen zu lassen und ein neues willkommen zu heißen, hat dadurch eigentlich, finde ich, ganz, ganz gut funktioniert. Tatsächlich. Muss ich sagen. Also ja. Haben sie natürlich ja mit Days of Future mit First Class haben sie es ja schon. Hatten sie den Einstieg, aber mit mit Days of Future, ich bin in den Popschutz gefallen.
Als kleines Kind, ja.
Days of Future Past hat es dann halt versucht, ein bisschen.
Ich weiß nicht, was du sagen willst.
Na, so das war so dieses Shake Hands, fand ich ein bisschen. So dieses Farewell für das alte Cast.
Ja, das stimmt.
Oder? So hat es sich für mich angefühlt.
Ja, genau. Aber ich fand es zum Ende, da hat es halt ein bisschen auch weh, so im Kopf. Also, da ging es ja um eine noch größere, unbekanntere Macht.
Ja.
Also, da hat man nicht gegen Menschen protestiert, die irgendwie Mutantengesetze erlassen wollen, sondern da wurde es echt schon ein bisschen abgefahren, fand ich.
Ja, ist halt eine wilde Zukunft, ne?
Ja, wilde Zukunft.
Hey, ganz ehrlich, nach Terminator ist fand ich das jetzt
kommt
nicht so.
Doch nicht mit Terminator. Ich
sag's mal. Ist ja auch egal.
Ja, und Dark Phoenix setzt jetzt da auch wieder an, beleuchtet da jetzt quasi schon die Hintergründe.
Du hast ja direkt noch einen ausgelassen, ne?
Von Jean Grey. Was habe ich denn jetzt noch ausgelassen?
Apocalypse.
Stimmt. Weißt du, warum ich den ausgelassen habe? Weil schon der Trailer so unglaublich mich überhaupt nicht angemacht hat. Und ich den Film deshalb auch nicht gesehen habe. Okay. Oh mein Gott, jetzt ist es raus. Er ist nicht nur mega schlecht vorbereitet, hat auch alles den gut. Letzten Film nicht
also
gesehen.
Also der ist solide.
Das wird der zweite Dislike jetzt auf YouTube.
Also Apocalypse hat im Vergleich zu den anderen beiden dieser neuen X-Men-Generation wesentlich mehr Probleme. Lässt sich aber trotzdem immer noch gut weggucken. Mhm. Also die waren alle nicht wirklich schlecht. Es wird nur immer schwieriger, tatsächlich diese Chronologie und Timeline auf die Reihe zu kriegen. Man muss sich halt, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden, wo es sich hinentwickeln würde, nämlich zu unserem Original X-Men 1, weil es eine andere Timeline jetzt ist. So, das heißt, du hast zwar prinzipiell diese Figuren jetzt durch andere Leute gecastet, aber ich glaube, der Weg, wo es hingeht, wird ein anderer sein.
Das ist, glaube ich, die einzige Konsequenz. Jeder, der.
Das ist auch in Ordnung. Das war ja auch die Lösung für den Star Trek
ja.
Reboot von J.J. Abrams. Zu sagen, hier, wir splitten die Timelines. Das, was ihr kennt, das ist passiert. Und was wir jetzt machen, ist einfach eine andere Timeline. Wir können einfach frei wieder Geschichten erzählen mit den gleichen Figuren. Finde ich, ist eine gute Lösung. Trailer sieht gut aus. Müssen wir jetzt gucken halt, wie sie das verwurstet kriegen weiterhin.
Lassen wir uns überraschen.
Ja.
Ich glaube, dadurch, dass er nicht ganz so abgefahren aussah wie Apocalypse, werfe ich da bestimmt auch wieder einen Blick rein.
Was hat er noch?
Was war gerade ohne Schlangen am Logan, ne? Hervorragend. Ein bisschen abgekoppelt davon.
Auch ja, Logan würde ich ja, genau.
Ist auch wieder, wo man sagt.
Kleinöd.
Ja, ein Kleinöd für sich. Ist super stark, super düster, auch super brutal. Hat man ja auch gesagt. Ja, spielt wahrscheinlich, wenn man den Film so guckt, eigentlich nochmal in einer anderen Parallele.
Ja, so ein Stück weit, ja. Glaube ich auch. Meine Güte, ey. Den habe ich mit einer duften Truppe im Kino geguckt und es hat für eine halbe Stunde danach gefühlt niemand gesprochen. Also der hat
lag der euch nur noch in den Armen?
Gefühlt, ja. Das hat schon richtig reingehauen.
Ja, großartig.
Ja.
Kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen.
Nächster Trailer.
Ja, nix.
Bring it.
Ja, und jetzt kommen wir direkt hier in politische Gefilde.
Meine Güte, boah,
und zwar der nächste Film von Adam McKay, komme ich gleich dazu. Weiß.
Weiß wie in Vice President, ne?
Ja, Vice President.
Weil Weiß.
Miami Weiß, Vice City, genau. Aber Vice President, richtig. Gibt's den ersten Trailer dazu. Und es geht um den, ich weiß gar nicht wievielten, aber um den Vizepräsidenten, während der Präsidentschaft von George W. Bush Jr. von, lass mich nachdenken, 2001 bis 2009. Wo er, genau, Vizepräsident war. Und wo man ja immer so gemunkelt hat, er ist eigentlich so ein bisschen der da im Hintergrund die Strippen zieht. Und es ist zum einen ganz witzig, Adam McKay hat angefangen mit Filmen wie...
Das ist geil, ne?
Anchorman.
Ja.
10 Jahre später Anchorman Nachfolger. Ja. Die Stiefbrüder.
Krassen Klamauk hat er gemacht, muss man schon sagen.
Krassen Klamauk.
Ja.
Und ist dann plötzlich umgestiegen, jetzt vor 1 oder 2 Jahren, The Big Short.
Jo.
Wo er so eine Phase der Finanzkrise so ein bisschen.
Die Immobilienblase in den USA.
Immobilienblase. Ja. Also plötzlich an so einen Stoff heranwagt, das natürlich auch mit einer leicht humoristischen Note versehen hat, aber an sich schon.
Das war Satire, ja, schon ein Stück weit auch.
Sehr, aber
das war gut. Also das war echt beeindruckend, ja. Und in die gleiche Kerbe schlägt das für mich auch, finde ich.
Genau,
eine
sehr böse Satire damit gemacht hat und hat jetzt viele vom Cast, glaube ich, wiedergewonnen. Also Christian Bale war ja auch schon bei The Big Short dabei und also, Steve Carell war dabei.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da haben sich welche gefunden, die einfach gut harmonieren und einfach Bock haben, Filme miteinander zu machen, ne?
Genau.
Zusammen. Ja.
Und Christian Bale spielt halt jetzt Dick Cheney.
Mein Gott, ey.
Und
also, wenn ihr euch keinen Trailer anguckt, den müsst ihr euch angucken, nur um zu sehen, wie Christian Bale jetzt aussieht. Das ist das ist Batman, ne?
Also er hat
den er da seht.
Christian Bale hat es wieder getan. Er hat sich wieder unglaublich viele Kilos raufgefressen, um Dick Cheney während seiner Präsidentschaft, Vizepräsidentschaft nahe zu kommen.
Das heißt denn eigentlich, er hat es wieder getan?
Na,
er hat ja das andere Extrem auch durch.
Ja, also er hat
mit dem Maschinist
runtergehungert
für Herrschaft des Feuers und für Batman hat er mega gepumpt.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, was davon jetzt wirklich alles Maske ist. Ich hoffe, irgendwas davon ist Maske.
Es ist, glaube ich, so zweigeteilt. Also ich habe gelesen oder auch es gab Bilder zu sehen, dass er viel wieder zugenommen hat.
Ja, also genau. Ich habe auch.
Aber ich glaube, also gerade so Gesichtszüge ohne Maske ist halt immer ein bisschen schwierig darzustellen. Aber vielleicht hat man auch noch ein bisschen nachgeholfen. Aber ja, Christian Bale.
Das kann nicht gesund sein.
Mehrfach ausgezeichnet für Filme, wo er halt so eine krassen Transformation hinter sich hatte. Tom Hanks für Castaway damals hat es auch gemacht, hat gesagt, seitdem hat er leichte Diabetes durch dieses extrem starke Abnehmen und dann wieder Zunehmen für eine Filmrolle.
Matt Damon hat es auch durch.
Matt Damon hat's
von Informant
auch
ordentlich
genau.
Zugelegt. Mr. Jason Bourne.
Ja.
Ja, das war schon. Das ist alles, das Commitment ist alles total toll, würde aber alles nichts bringen, wenn er nicht ein großartiger Schauspieler wäre.
Genau, das kommt dazu.
Und das scheint jetzt schon durch. Also weiß würde ich, glaube ich, tatsächlich, ohne jetzt irgendwie unken zu wollen oder so, könnte durchaus ein Kandidat sein für die eine oder andere Oscar-Nominierung.
Genau, ich wollte es eigentlich auch gar nicht wieder nur darauf festnageln, dass er sich wieder so in die Rolle halt reingebaut hat.
Das Erste, was dir auffällt, wenn du den Trailer guckst.
Genau, weil das Erste im Trailer ist eine Diskussion zwischen quasi Dick Cheney und George Bush.
Ja.
Und das gibt, glaube ich, schon den Ton des gesamten Films an, weil George Bush völlig naiv da an seinem Steak rumkurbelt und Dick Cheney eigentlich sagt, Junge, wenn ich da jetzt Vizepräsident bin, also das sind dann ein paar andere Aufgaben eigentlich, als das, was du vielleicht denkst.
Das Einzige, was mich noch interessieren würde, das würde ich, glaube ich, für mich noch mal vorher rauskriegen wollen, ist diese Geschichte, die sie erzählen. Ist das ein Buch? Ist das irgendeine Biografie von irgendwem? Ist das Fiktion? Also wie viel davon?
Soweit ich weiß, ist es basiert auf keinem Buch, sondern ist eine Story, die sich einfach Adam McKay interessehalber angenommen hat. Wer das Drehbuch geschrieben hat, können wir gerne nachliefern.
Mich würde interessieren, wie sehr es in der Realität fußt.
Ach so.
Oder eben nicht. Das würde ich noch, glaube ich, vorher mal rauskriegen wollen.
Ja, und wo der Fokus auf der Geschichte liegt. Denn man sieht auch im Trailer, dass man nicht nur Christian Bale als Dick Cheney von während seiner Vizepräsidentschaft sieht, sondern auch 10, 20 Jahre davor. Also da auch wieder etwas dünner mit mehr Haar. Also es ist auf jeden Fall viel Maske, coole Kostümarbeit und das macht den Film alleine schon sehr interessant.
Mhm.
Aber auch auf jeden Fall der Ton, den man da schon im Trailer mitbekommt. Ich bin gespannt.
Mhm.
Kommen wir wieder zu einer Fortsetzung.
Ja.
Creed.
Creed 2.
Creed 2 sogar.
Ja. Mein Gott.
Trailer, neuer Trailer raus und der hat dich richtig hart gecatcht.
Der hat mich
absolut, ich so rausgehört.
Der hat mich komplett gecatcht. Creed, der Vollständigkeit halber, damit man kurz, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum er mich so gecatcht.
Ich versuche dich einzufangen, wenn es eskaliert, ja.
So gecatcht hat. In Creed geht's ja um den Sohn von Apollo Creed. Den kennen wir aus den ganzen alten Rocky-Filmen. Im ersten Teil ist er der große Gegenspieler.
Ist quasi ein Spin-off von Rocky, kann man so sagen.
Ist ein bisschen ein Spin-off, genau. Sylvester Stallone, ne, zieht sich heute durchs Programm, taucht hier auch als Rocky auf, trainiert den Sohn von Apollo Creed, der jetzt auch, der auch boxt, kriegen im ersten Teil da relativ gut mit, der versucht sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und der zweite Teil, meine Güte, der versucht echt, glaube ich, richtig viel reinzupacken an Themen, weil wir sehen, dass er deutlich weitergekommen ist mit seiner neuen Beziehung. Das sieht nach einem Haus aus, sieht möglicherweise nach verheiratet aus. Da ist ein Kind. Er scheint eine Karriere als Boxer zu haben, die scheinbar auch gut läuft, weil das Haus sieht groß aus.
Groß.
Und was jetzt ansteht, ist ein Boxkampf gegen Drago, einen russischen Boxer, den Sohn von Ivan Drago. Warum ist das jetzt relevant? Ivan Drago ist Rockys Gegner in Rocky 4. Und Rocky 4 beginnt damit, dass dieser Ivan Drago Apollo Creed, also den Vater von unserem Protagonisten in Creed, totschlägt. Das hat mich damals, als ich junger Alex war, ganz schön mitgenommen, weil ich kannte, das ist ganz interessant, weil die Rocky-Filme haben uns halt rangeführt. Im ersten Teil ist Apollo Creed der Böse. Dann siehst du aber, dass sie, glaube ich, einigermaßen Freunde werden. Ist im zweiten, dritten Teil dabei, du hast ihn dann irgendwie lieb gewonnen und dann stirbt er da. Am Anfang vom vierten Teil und der ganze Rocky-4-Film baut ja darauf auf, da irgendwie so ein Stück weit Rache zu nehmen. Mhm. Den Tod zu verarbeiten und das in der Tundra zu trainieren, in der Natur, schlägt die Hightech-Trainings der Russen in dem Fall.
Das war damals Dolph Lundgren, oder?
Das war damals Dolph Lundgren.
Wahnsinn.
Und wir sehen im Trailer, dass Dolph Lundgren seinen Sohn dort trainiert und Ivan Drago auftaucht. Und es gibt nur eine kurze Szene in diesem Trailer. Das ist ein Schuss gegen Schuss, wie sich Sylvester Stallone und Dolph Lundgren angucken. Und da kriege ich Gänsehaut, dass dieser Moment, dass diese Figuren sich gegenüberstehen nach dem Kampf, dass er gegen den Sohn des Mörders seines Vaters so ein Stück weit. Also das ist so viel drin, so eine geladene Stimmung. Ich habe mega Bock auf den Film. Es hat so ein bisschen was von einem Remake von dem vierten Teil. Ich glaube, da ist extrem viel Handlung drin, sehr viel Charakterentwicklung. Ich habe da einfach mega Bock drauf. Und wie gesagt, diese kurze Szene zu sehen, dass Stallone und Lundgren sich da am Ring gegenüberstehen und sich diesen Blick zu werfen, das hat mich komplett gekriegt. Bin da all in.
Ich kann wenig zu den Creed- und Rocky-Filmen beisteuern, deshalb sage ich, apropos Remake, auch in der Trailer-Rundschau für diese Folge, The Upside.
Mein Gott, das ist doch reingepackt.
Ja, ich habe es auf jeden Fall drin gelassen, denn ich finde
dein Haus raus.
Ja, genau, ich finde, es
ich lehne mich zurück.
Ist jetzt kein Schlag ins Gesicht, aber zumindest so ein unschöner Klaps auf den Po. Die Upside ist ein
Remake. Der muss ja nicht unschön sein.
Ja, die Upside ist ein Remake von Ziemlich beste Freunde, im Original damals oder international die Intouchables von 2011 aus Frankreich mit, ich muss immer vorlesen, jetzt hole ich mein ganzes Französisch-Wissen hervor.
Ja, du kannst dich nur blamieren.
François Cluzet und Omar Sy in den Hauptrollen.
Klang okay,
ne? Selbst international mega erfolgreich damals, eine sehr charmante
was es umso überflüssiger macht.
Komödie, und es war relativ schnell damals klar, wenn der sogar über die Grenzen von Frankreich oder Europa erfolgreich ist, dann kann man den doch mit amerikanischen Darstellern in Amerika einfach nachdrehen. Und der Trailer sieht teilweise wirklich aus wie eine 1:1 Kopie, ähnlich wie wir es letzte Woche mit The Girl with the Dragon Tattoo hatten, der auch relativ schnell nachgemacht wurde, sage ich mal, neu aufgelegt wurde, haben wir jetzt auch das gleiche Phänomen hier. In den Hauptrollen diesmal Kevin Hart und Bryan Cranston, was es vielleicht ganz interessant wieder macht, Aber wir müssen gucken, wie es wird. Es sieht halt in dem Trailer, ja, wie eine 1:1 Kopie aus, aber mit so einer super federleichten Amerika-Note, wo ich wieder sage, so, puh, das wird ein bisschen so vielleicht wischiwaschi.
Ich wollte gerade sagen, geht dann im Zweifel vielleicht ein bisschen am Thema vorbei.
Genau, da befürchte ich einfach,
eine Message,
dass da ein bisschen die Kantigkeit verloren geht. Ja,
müssen wir. Super unnötig. Next. Ganz ehrlich, nee.
Übrigens, gleiches Schicksal auch Toni Erdmann. Ich bin heute wirklich komplett raus. Toni Erdmann.
Hast du es doch zusammengekriegt.
Ja, einigermaßen. Toni Erdmann ereilt ja das gleiche Schicksal. Auch mega erfolgreich. Einer der besten deutschen Filme, finde ich, der letzten Jahre. Also wenn man deutsche Filme mag und ein bisschen so abgefahrene deutsche Erzählweisen mag, ist das absolute Nonplusultra. Wurde direkt irgendwie auf den Plan gerufen, wird in Amerika nachgedreht. Ich glaube, Kristen Wiig ist direkt als Filmtochter schon mal prädestiniert. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Mhm. Schauen wir mal. Ansonsten, Sylvester Stallone kommt zurück in mehrfacher Hinsicht. Und es gibt aber Leute, auch hier, wo man sich gedacht hat, vor 8 Jahren, Mensch, ist der alt geworden. Clint Eastwood kommt ebenfalls zurück. Und zwar in The Muli ist jetzt eine...
The Muli?
The Muli.
The Mule.
The Mule. Ja, The Muli, The Mule.
Der Esel.
Der Esel?
Ja.
Ja, gut. Dann halt gerne auch The Mule.
der Schmuggler.
Clint Eastwood. Und ich muss es echt nochmal nachgucken. Der ist mittlerweile 88 Jahre alt. Das ist der
Wahnsinn, ja.
Und ich dachte eigentlich, das war gerade auf Gran Torino bezogen, wo ich damals dachte, Mann, ist er alt geworden.
Ja. Yeah.
Und danach hat er eigentlich auch gesagt, er spielt nichts mehr. Er macht vielleicht nur 1-2 Mal Regie. Das letzte war zum Beispiel American Sniper 2014 mit Bradley Cooper. Jetzt haben wir nochmal 4 Jahre später, das Jahr 2018, und er spielt doch nochmal in seinem selbst Regie geführten Film die Hauptrolle. Da spielt er einen wahnsinnig 90 Jahre alten, also so im Trailer sieht es ein bisschen aus wie ein Kleinganove, der jetzt zum Schluss mittlerweile ein bisschen auch größere Sachen abzieht und quasi als Kokainschmuggler durch die Lande zieht, um sich ein bisschen was daneben zu verdienen und das, wo so sein letzter großer Coup ist.
Das hast du aus dem Trailer gelesen?
Ja.
Oh, okay. Ich habe da was ganz anderes rausgelesen.
Kann man auch was anderes rauslesen? Bitte, bitte interpretiere.
Also für mich sah es eher so aus, als wäre ein Kleinganove und versucht sein Leben und den Scheiß, den er verbockt hat, ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, indem er snitcht. Also quasi undercover geht für die Polizei.
Das habe ich so nicht in der Tat.
Oh, dann wird es spannend, dann den Film am Ende zu sehen.
Also es ist ein sehr großer Cast, gegen den er ankämpft. Bradley Cooper als Ermittler und noch ein paar andere bekannte Gesichter. Ich dachte eher, es läuft auf so seinen letzten Coup mit einem Katz-und-Maus-Spiel hinaus.
Wie gesagt, vielleicht liegen wir beide falsch. Wir werden sehen.
Lassen wir uns überraschen. Hm? Sieht auf jeden Fall großartig aus. Ich mag Clint Eastwood, ich muss es auch nochmal raussuchen. Witzigerweise, erster Auftritt in Revenge of the Creature 1955. Unglaublich. Da spielt er einen Apotheker. Ja. Wenn man immer bekannte Filmzitate sucht, dann poppt immer dieser Film als erstes auf. It's alive, it's alive. It's alive, übrigens.
Ja.
Nazi-Zombies. Mm. Schmeiß ich einfach mal so in die Runde. Mm. Kommen immer wieder gut an. Overlord.
Würde ich jetzt auch nur kurz anreißen wollen, weil, ohne irgendwem zu nahe zu treten, aber als ich den Trailer sah, war ich überrascht, als es am Ende nicht hieß, dass es eine Serie ist, sondern dass es ein Spielfilm ist, um ehrlich zu sein.
Ah, okay.
Das ist jetzt ein Kompliment an die aktuelle Serienqualität.
Mhm.
Kein Kompliment, wenn es ein Spielfilm sein soll.
Also es gibt einen Film, Overlord, der demnächst in die Kinos kommt, produziert von J.J. Abrams.
Was auch immer das bedeutet, ganz ehrlich, wenn produziert J.J. Abrams dasteht, das ist kein Qualitätskriterium.
Ja, das nicht, mehr. Aber vielleicht, da komme ich gleich nochmal zurück, aber ich erzähle erstmal zu Ende. Es geht um Zweite Weltkriegszeit, Fallschirmspringer landen nicht in Normandie, sondern irgendwo direkt über Frankreich und wollen da irgendwas machen, irgendeine Mission erfüllen, landen dann aber in einem Geheimbunker der Nazis und kriegen dann mit, dass da echt gruselige Forschungssachen rumgehen. Also Return to Castle Wolfenstein oder Wolfenstein an sich lässt grüßen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und was ich vor allem interessant finde, also es ist irgendwie, ja, es hat Nazis und Zombies und Action und Explosionen und Gore und Splatter und was weiß ich, das macht es ganz interessant. Aber ich muss nochmal gucken. Es steht irgendwo in der Filmbeschreibung der offiziellen, from producer J.J. Abrams, Overlord is a thrilling, pulse-pounding Action-Adventure with a twist. So, der Twist kann natürlich alles bedeuten, aber es ging ja schon mal das Gerücht drum, gibt es noch irgendeinen nächsten Film, der irgendwie in das Cloverfield-Universum
gedrückt wird? Ich weiß, ja, ja. Ja,
okay, ich weiß, wie genau.
Nee, also das Thema, dass der dieser letzte oder weitere Teil für das Cloverfield-Universum Overlord sein soll, das kursierte, und klar, vielleicht kriegen sie da die Kurve hin, es ändert halt trotzdem nichts dran, dass ich von dem Trailer jetzt wenig gehypt bin, tatsächlich.
Gucken wir einfach mal.
Jo.
Hat mich ein bisschen so an Filme erinnert, wie zum Beispiel Dead Snow ist mir da eingefallen, aus Norwegen damals, wo es auch um Nazi-Zombies geht, die aus dem Eis plötzlich wieder auftauchen und erwachen. Was mich direkt zum nächsten Film bringt, oder was mich gerade nach Skandinavien gebracht hat. Ich habe es mit reingenommen, obwohl wir schon relativ knapp sind hier, ausgebucht. Heavy Trip.
Ausgebucht, ja.
Einer der wenigen Trailer für eine Comedy-Road-Movie-Sache, wo ich echt beim Trailer schon die ganze Zeit schmunzeln und lachen musste.
Ja, ein bisschen, ne?
Ist gut.
Aus Finnland. Weiß nicht, ob ich jemals einen Film aus Finnland gesehen habe, tatsächlich. Also ich müsste echt googeln.
Ich weiß auch nicht direkt. Klar, es gibt viel aus Schweden, ein bisschen was aus Norwegen, habe ich gerade genannt, wie Dead Snow.
Ist auch untertitelt, ne?
Ja.
Was ich gut finde. Also braucht auch nicht synchronisiert werden für mich. Macht's authentisch und bringt auch, glaube ich, den Witz besser rüber, auch wenn ich es nicht verstehe.
Mhm. Ansonsten gibt's viel Dänisches, was ich gesehen habe. Ansonsten, um Heavy Trip mal kurz zusammenzufassen, die offizielle Synopsis, die ich sehr witzig fand, ich erzähle es erstmal vor, es geht um eine Metalband, die total erfolglos ist, auch ein bisschen albern aussieht, weil sie sich ernster nehmen, glaube ich, als sie sind. Und sie erhalten plötzlich die Möglichkeit, irgendwie auf das größte norwegische Metalfest zu können. Sie klauen sich einen Bus und wollen da irgendwie hinkommen. Man sieht nach einem super witzigen, nerdigen Roadtrip aus. Und die offizielle Synopsis ist, die Reise beinhaltet Heavy Metal, Grabraube, Wikingerhimmel und einen bewaffneten Konflikt zwischen Finnland und Norwegen. Das klingt sehr charmant.
Wer jetzt den Trailer nicht gucken möchte, dem ist nicht zu helfen, glaube ich.
Schaut ihn euch an. Es steht kein Release-Datum fest. In Finnland lief er schon Anfang des Jahres irgendwann an. Mal sehen, wie.
Muss ich also jemanden finden, der es ein bisschen veröffentlicht im Rest der Welt?
Ja, genau. Also, es kam jetzt ein Trailer raus, ein internationaler. Vielleicht pushen sie es jetzt irgendwie hier noch auf den Markt. Wir müssen mal gucken. Heavy Trip. Von den relativ lauten Tönen, das ist ein
Übergang. Mein Gott, du bist heute aber, ja, ich wollte gerade sagen. Also.
Das läuft wie Butter.
Ja.
Kann mir keine Namen und Titel merken, aber die Übergänge laufen gut. Zu den etwas leiseren Tönen. Film der Woche: A Quiet Place. Quasi, sagt es ja schon im Titel. Oh ja, stimmt, wir haben da was aufgebaut.
Wir haben da was vorbereitet.
Setkosten waren exorbitant heute. Wir haben ihn rausgesucht, obwohl er schon im April 2018 in die Kinos kam, aber hat ja bei uns eigentlich keine Bewandtnis.
Ich wollte sagen, ich suggeriere mal nicht, dass wir nur von aktuellen Filmen reden als Film der Woche.
Ja, ich wollte halt nochmal die Leute ein bisschen abholen, die uns jetzt zum ersten Mal sehen.
Sag's nur.
Ja, also zuerst die erste Folge angucken, dann uns und jetzt. A Quiet Place. Von und mit John Krasinski, und um es vorwegzunehmen, damit wir euch direkt abholen, Paramount beschreibt den Film mit, Zitat, die Welt ist von rätselhaften, scheinbar unverwundbaren Kreaturen eingenommen worden, die durch jedes noch so kleine Geräusch angelockt werden und sich laut auf die Jagd begeben. Lediglich einer einzigen Familie gelang es bisher zu überleben, der Preis hierfür ist jedoch hoch. Ihr gesamter Alltag ist darauf ausgerichtet, sich vollkommen lautlos zu verhalten, denn das kleinste Geräusch könnte ihr Ende bedeuten.
Meine Güte, das unterschreibe ich, nachdem ich den Film ja tatsächlich gesehen habe, nur zur Hälfte.
Das habe ich mir auch gedacht. Oder? Ich dachte, ich nehme das offizielle Statement von Paramount und dachte so dann, naja. Das
haut gar nicht mal so hin.
So richtig stimmt's nicht. Aber
habt ihr den Film gesehen?
Ja, habt ihr den Film gesehen? Aber man kriegt einen ungefähren Eindruck, und ja. Wir verlinken auf jeden Fall den Trailer in der Beschreibung, der mich damals sofort gecatcht hat.
Ich war ja. Wir hatten da sogar drüber gesprochen, als der Trailer released wurde.
Hast du ihn eigentlich gesehen oder bist du unvoreingenommen?
Ich hab den Trailer gesehen und hatte dir gesagt, dass ich gar nicht mal so excited bin auf diesen Film.
Ach,
vor allem als die Info kam, dass John Krasinski Regie führt und dass Emily Blunt mit die Hauptrolle spielt, Die beiden sind halt verheiratet und es klang für mich so nach Vetternwirtschaft und oh, die gut betuchten machen mal einen Film zusammen, weil sie den Hals nicht voll kriegen. So jetzt sehr überspitzt formuliert. War im Kino. Na, das soll ja was heißen. Ich bin ja trotzdem ins Kino gegangen und hat mich voll umgehauen. Also, um es mal vorwegzunehmen, ich fand den echt super gut. Du sagtest es, leise Töne, ne? Ja. Du hast die Synopsis vorgelesen. Es geht darum, möglichst wenig Geräusche zu machen.
Genau.
Oder möglichst.
Man kriegt ja ansonsten auch von der Handlung nicht viel mit. Also man wird reingeschmissen, man sieht eine dystopische Zukunft, eine postapokalyptische Szenerie. Ich fange immer wieder gern bei den Filmen damit an.
Es ist halt, genau, sie lösen diese ganze Situation mit Show, Don't Tell, ne? Weil sie, also.
Genau.
Reden dürfen sie eh nicht im Film. Also versuchen sie es alles irgendwie filmisch ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Das, finde ich, gelingt ihnen gut. Viele Sachen bleiben unbeantwortet, was ich auch gut finde.
Ja.
Weil man muss kein riesen Universum aufbauen, um eine kleine intime Geschichte zu erzählen. Und die ist es für mich.
Genau. Man wird halt reingeworfen mit der Info, dass irgendwie schon 90 Tage nach einem speziellen Ereignis.
Asteroidabsturz oder sowas ist es.
Genau. Man erkennt es halt nur, wenn man ganz genau hinguckt. Denn man landet mit der Familie in so einem 10-minütigen Prolog, wo man so mitkriegt, dass sie sich wirklich auf Zehenspitzen barfuß durch so eine verlassene Stadt die letzten Lebensmittel und Medikamente zusammensuchen.
Zeigt so ein bisschen das neue Daily Life.
Genau.
Für die Überlebenden. Da geht's ja übrigens schon los. Die sind nicht die einzigen Überlebenden. Das sind die einzigen Überlebenden, die wir sehen. Bis wir möglicherweise andere noch sehen. Die spielen halt aber einfach keine große Rolle auch für die Geschichte, die erzählt werden soll.
Genau, da ist die Beschreibung halt schon daneben. Aber soweit kriegt man ungefähr einen Eindruck. Und der Trailer sollte euch eigentlich alle visuellen Eindrücke geben und sagen, ja, da habe ich jetzt total Bock drauf. Und genau, das Problem ist, man erkennt es an einigen Zeitungsartikeln, die man ab und zu in so einer Szene sieht. Es ist wohl angeblich in Mexiko ein Meteorit abgestürzt. Höchstwahrscheinlich ist dadurch eine fremde Rasse, eine Alienrasse, wie auch immer.
Aliens.
Auf der Erde gelandet. Und diese Aliens haben oder ergeben für die Menschheit ein potenzielles Problem. Denn zum einen reagieren sie auf Geräusche. Das heißt, jedes Geräusch, was man so macht, jeden Alltag, ob das Telefon klingelt, man die Tür zuschmeißt, was auch immer, lässt sie total ausflippen. Und
ich wollte gerade sagen, die reagieren da nicht nur drauf, die finden das relativ kacke.
Genau, und kommen dann relativ schnell und hastig angepirscht und hauen einen in zwei.
Mindestens.
Und das viel größere Problem an diesen Viechern ist, dass sie anscheinend unbesiegbar sind. Also sie tragen irgendwie
irgendeine Rüstung, die nicht mit handelsüblichen Mitteln irgendwie.
Genau.
Perforiert werden kann,
also
ja.
Keine Rüstung im kämpferischen Sinne, sind relativ primitive Wesen, kann man sagen, die da auf den Jagdtrieb ansprechen, aber sie scheinen gegen normale Waffen unantastbar.
Ja.
Und die Familie versucht natürlich, oder hat es schon geschafft, 90 Tage lang zu überleben. Und der Prolog wird ungefähr so vom Trailer auch abgedeckt. Man sieht, wie die Familie dann über so eine Brücke läuft und dann schon die erste doofe Situation.
Jetzt begibst du dich ganz, ganz,
auf
ganz
Spoiler-Territory.
Gefährliches Spoiler, ja.
Wie die eine böse Situation schon beginnt. Es wird im Trailer nicht aufgelöst. Im Film natürlich dann schon. Und da musste ich dann sagen, wow.
Jo.
Dachte aber nicht, oh Mann, das ist ja jetzt voll hart, das finde ich total scheiße, wie sie es gemacht haben, sondern das ist ein Kniff, damit haben sie mich jetzt richtig, richtig gecatcht.
Ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch nicht so eine richtige Vorstellung, wie es weitergeht. Mehr will ich da jetzt gar nicht zu sagen, tatsächlich. Ich will es nicht vorwegnehmen.
Ja, es geht ja auch relativ strikt dann weiter. Man springt ein Jahr quasi weiter. Also die Familie schafft es auch ein weiteres Jahr. Bis zum Tag 470 wird, glaube ich, eingeblendet. Auf so einer kleinen Farm zu überleben. Sie haben Lichterketten aufgehängt, um zu kommunizieren. Sie sprechen oder kommunizieren untereinander komplett in Zeichensprache, in Gebärdensprache. Und versuchen, ja, ihren Alltag und ihr Geschehen so lautlos wie möglich zu halten. Was ich ja nicht immer als
also das konkrete Familien-Setup müssen wir einmal, glaube ich, thematisieren, weil ich möchte gerne über das eine oder andere da sprechen.
Gern, ja.
Mama, Papa, zwei Kinder.
Genau, also
junge Mädchen und Mama ist mit dem dritten Kind schwanger. So, das ist im Prinzip das Setup nach dem Prolog, so kann man sagen, ne?
Genau.
Und Also A, natürlich das ganze Thema Schwangerschaft. In einer Welt, wo du nicht keine lauten Geräusche machen darfst, schwierig. Wie sie versuchen, das Problem zu lösen, wird ausgiebig thematisiert im Film. Viel spannender finde ich aber tatsächlich, dass sie die Tochter tatsächlich stumm gecastet haben. Ne? Weil sie kommunizieren alle über Zeichensprache oder Gebärdensprache, ja.
Taub vor allem, ja.
Genau. Also Krasinski hat auch, glaube ich, von Anfang an gesagt, er möchte das authentisch haben und hatte glaube ich, bei beiden Kindern direkt eine genaue Vorstellung. Er hat sie beide schon vorher gesehen und hat die direkt eine Vorstellung. Und ich fand es ganz witzig, den Jungen hat er vorher gesehen in Suburbicon.
Genau.
Mit George Clooney.
Mhm.
Und hat angerufen und gefragt, ob das cool war mit dem Kleinen, wo George Clooney meinte, ja, ist total super. Stell dich nur darauf ein, dass wenn du Szenen mit ihm planst, der Tag schneller vorbei ist, was am Set halt original nie passiert, weil er so gut ist, dass es im Zweifel an dir hängt.
Dass es länger dauert.
Weil du so viele Takes brauchst.
Ja.
Weil er ist halt rein, macht das und raus. Also mit anderen Worten, George Clooney hat gesagt, der Kleine ist super talentiert, nimm den unbedingt. Ja, um das mal jetzt runterzubrechen. Ich fand nur die Story ganz süß. Und ich würde George Clooney auch gerne einfach mal so anrufen, um zu fragen nach irgendwelchen Erfahrungswerten oder so.
Genau, er gespielt von Noah Jupe, wenn ich das richtig ausspreche. Ruf mich an, falls es falsch war. Und die Tochter gecastet mit Millicent Simmons, bekannt aus Wonderstruck 2017. Und ja, das Besondere an ihr ist, dass sie halt taub ist und auch am Set sich ja nur über Gebärdensprache letztlich verständigen konnte.
Ja.
Was natürlich auch eine Besonderheit ist, wenn du halt extra nochmal jemanden brauchst, der für dich halt dolmetscht. Regieanweisungen, Technikanweisungen, wie sollst du dich bewegen? Genau.
Macht es jetzt nicht leichter, gerade als Regisseur. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, also das Drehbuch gab es ja prinzipiell schon. Krasinski
hat dann ein bisschen mitgeschrieben.
Na, Krasinski war eigentlich für die Hauptrolle, glaube ich, so ein bisschen angedacht. Dann hatten sie, irgendwer hatte, glaube ich, vorgeschlagen, dass es auch Sinn machen würde, wenn er Regie führt. Und er hat dann aber gesagt, ja, dann würde ich aber gerne das eine oder andere noch ein bisschen umschreiben. Ich hätte da eine Idee für.
Er hat selbst vorgeschlagen, Regie zu führen, oder?
Ich krieg's jetzt auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich meine, er war sich super unsicher, hatte da große Zweifel dran, ob er es machen sollte. Und Emily Blunt hat dann ihm gesagt, du bist soweit. Hm. Er war sich nicht sicher und sie meinte, doch. Sie war auch nicht von Anfang an geplant, im Übrigen.
Sie kam ja auch später erst dazu.
Sie kam später erst dazu. Die Originalschreiberlinge hatten sie angedacht, aber die waren halt so klein, dass sie gesagt haben, ja, Emily Blunt wäre total super, aber die kriegen wir ja eh nicht.
Ja. Aber so der Stil wäre cool, ja.
Genau, und Krasinski, sie saßen irgendwie in einem Flieger,
mhm.
Emily Blunt und Krasinski.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja, und sie hat das Skript lesen wollen und hat ihn dann irgendwie, nachdem sie es gelesen hat, es angeguckt und hat gesagt, das kannst du niemand anderes spielen lassen, außer mich. Was ganz süß ist, finde ich.
Ja.
Genau, was wollte ich eigentlich sagen?
Das ist eine gute Frage.
Ich versuche es mir vorzustellen, dass ich der Regisseur von dem Film bin, nebenbei auch noch Hauptdarsteller bin oder einer der Hauptdarsteller. Was ja schon mal ein Spagat ist.
Mhm.
Und dann noch
deine Frau anweisen.
Deine Frau anweisen ist ja sowieso so eine heikle Nummer. Und dann noch mit diesem Handicap des Dolmetschens umzugehen.
Ja.
Das ist halt echt tricky. Und es war auch ganz interessant, in einem Making-of zu sehen, dass er tatsächlich einfach wild gestikulierend versucht hat, Emotionen zu vermitteln. Dass sie zuerst ihn angeschaut hat und dann rüber zur Dolmetscherin geschaut hat, um tatsächlich dann wirklich auch die wortwörtliche, nenne ich es jetzt mal, Anweisungen rüber zu bekommen, sondern aber sie hat erstmal trotzdem die ganzen Emotionen versucht aufzunehmen von ihm.
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Weil es, glaube ich, echt tricky ist. So.
Ja, auch sonst ist, glaube ich, der Werdegang von ihr sehr interessant. Sie ist, glaube ich, jetzt 15 Jahre alt, also sowieso will mir jetzt generell kein Urteil erlauben bei so jungen Darstellern, wenn man vielleicht in ein, zwei Szenen sagt, ja gut, da sieht man, sie sind noch relativ jung und unerfahren, sage ich mal. Aber bei Kinderdarstellern finde ich das halt immer schon extrem krass, dass sie sowas überhaupt als Basis schon darstellen können. Sich in Rollen reinversetzen, Emotionen spielen auf Knopfdruck ist schon mega anspruchsvoll.
Ja.
Und dass sie dann halt wirklich taub ist, ist ja nochmal eine Hürde, die man auch in diesem ganzen Prozess auch erstmal generell überwinden muss. Und da hat sie es doch sehr weit gebracht, finde ich, und steht den anderen Jugenddarstellern, die man so kennt und auch speziell jetzt im Film eigentlich nichts nach, würde ich sagen.
Nee, absolut nicht, absolut nicht. Wird auch gar nicht jetzt groß vielleicht, also ich würde jetzt die Handlung eher so ein bisschen beiseite lassen. Das bringt uns A nicht in irgendwelche Spoilergefahr.
Ja.
Würde gerne eher so ein bisschen auch noch über das Handwerkliche sprechen, weil ich es ganz interessant fand, da noch ein bisschen deine Meinung auch zuzuhören.
Was man ja nur noch sagen kann, wir haben es ja schon angesprochen, sie ist schwanger.
Ja.
Ein nächstes Baby ist unterwegs.
Ja.
Und das ist letzten Endes die Rahmenhandlung, denn es läuft auf den Entbindungstag zu.
Richtig.
Und was macht man in einer Welt?
Wo das Baby nicht schreien darf.
Wo niemand schreien darf.
Wo niemand schreien darf und das Baby erst recht nicht.
Ja.
Und aber das Problem ist, die anderen wissen, dass sie nicht schreien dürfen. Dem Baby kriegst du das nicht so ohne weiteres
verklickert. Genau. Und letzten Endes führt das ja auch zur Klimax, letzten Endes im ganzen Film.
Ja.
Und seid gespannt und guckt es euch an.
Genau. Also was sagst du denn dazu? Also das Budget war so um die 17 Millionen. Das ist nicht wirklich viel für Hollywood-Standards. Ist relativ viel für eine, wenn du eine reine Indie-Produktion machen würdest, hätte ich gesagt, ist total viel. Von Hollywood-Produktionen nicht viel. Wie viel hat er eingespielt? 334 Millionen weltweit.
Irgendwas und ein paar zerquetschte
wahrscheinlich. Das ist so das 20-fache.
Ja.
Das ist mit anderen Worten absoluter Riesenerfolg.
Ja.
Wir
haben es ja auch letzte Woche schon mal gehabt, apropos Budget mit Upgrade, der
ja.
5 Millionen nur gekostet
genau.
hat. Das sind so die Verhältnisse im Gegensatz. Ich sage es nochmal zum Mission Impossible mit 250 Millionen. Aber fahre weiter fort.
Ich meine, wir haben nicht viele Schauspieler. Wir haben relativ wenig.
Es sind 7 insgesamt im ganzen Film. Und davon wird eine nicht mal in den Credits genannt.
Siehst du mal.
Wahnsinn.
Und
ich glaube, 2 bis 3 Minuten reine Dialogzeilen. Sonst wird wirklich
genau.
sich nicht unterhalten.
Würde ich gleich Film. Noch zukommen wollen.
Oh Gott, jetzt habe ich es so weggenommen. Damn.
Alles gut.
Ja, lass nochmal neu anfangen.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Also relativ wenig Budget. Ich meine, klar, wir haben nicht so viele Sets.
Ja.
Wir haben aber
CGI.
Ja, wir haben Michael Bay als Produzenten dabei.
Unter anderem.
Der brachte dann so ein bisschen natürlich seine Expertise mit, was die ganzen Visual Effects betrifft. Also die Leute von ILM, Industrial Light and Magic, haben die Effekte gemacht.
Was ja auch eine recht oder mit einer der größten Buden ist, die es so
genau.
gibt. Und da, wenn man die im Boot hat, kann man sich, glaube ich, echt schon richtig glücklich schätzen.
Das sieht man auch.
Ja, doch schon, ja.
Ich fand es ganz interessant, die Location stand relativ schnell fest. Die hat Krasinski sich rausgesucht. Besteht im Prinzip aus 2 großen Gebäuden, die miteinander verbunden sind. Das ist eine Farm, eine Maisfarm.
Unbewohnte Farm, die sie extra für die Filmarbeiten jetzt, glaube ich, sogar
genau.
nochmal hergerichtet haben.
Das wollte ich nämlich erzählen, ob du das wusstest. Das fand ich nämlich total abgefahren. Da steht ein riesiges Silo, das wurde extra gebaut, weil es ist eigentlich gar keine Farm. Und sie mussten
Das Silo haben sie gebaut?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, das fand ich total krass. Und der Mais wurde für den Film angepflanzt. Und die mussten
das
damit vor
ich,
der Pripro beginnen, weil es ansonsten vom Timing nicht gepasst hätte. Dass der die richtige Höhe hat für eine der Szenen, wo halt durch dieses Maisfeld, das hoch genug ist, die Figuren durchrennen.
Hm.
Fand ich, das ist ein krasses Commitment, hätte ich jetzt, also man hätte auch einfach irgendwas nehmen können, was diesen Status schon hat.
Aber
so,
es sieht auch, aber es passt wie die Faust aufs Auge letzten Endes vom
alles,
Setting.
Alles super cool gemacht.
Da finde ich wieder ganz witzig, dass es echterweise Leute gab, wo ich so ein bisschen durch das Netz geschwommen bin, die dann meinen so, boah, dieses Maisfeld, also wie das gepflanzt ist, das geht nur maschinell so. Wo ich dachte so, oh mein Gott, ich war von der Immersion eigentlich so.
Und wenn das euer Problem ist, dann werdet doch Landwirte.
Und warum baut man denn so viel Mais an, wenn das Silo noch halb voll ist?
Ich glaube, da hat sich irgendwann einfach keiner mehr Gedanken gemacht, als die Killer-Aliens auf der Erde gekommen sind.
Ja. Das kann natürlich sein, ja. Aber das sind halt so Fragen, wo ich halt sage, ja, es gibt nur 1, 2 andere Sachen im Film, die sind jetzt logisch, da kann man jetzt drüber stolpern, ja. Ich sag
ganz,
nur
ganz ehrlich, wir haben eingeleitet mit Aliens landen auf der Erde.
Ja.
Weiß nicht, wenn dich das abstreckt, lass halt weg.
Punkt 1. Aber ich sag nur zum Beispiel die Nagelszene.
Das war ein bisschen cheesy.
Ja.
Aber
konnte man machen.
Ganz ehrlich, um den Spannungsbogen zu haben.
Ja, klar.
Du bist passiert, was passiert, sitzt du permanent da und denkst dir, oder nicht.
Ja.
So, ist, und dann, von daher hat es irgendwie funktioniert.
Genau, es tut die ganze Zeit halt schon weh. Solange man es halt sieht oder man es halt kommen sieht.
Ja, sie lassen es halt auch zeitig sehen, das ist ja genau. Ja, ich fand, es war ein ganz netter Gag eigentlich.
Ja.
Filmhandwerklich jetzt.
Sogar.
Ja, naja, weiß schon. Du hast es ja jetzt gesagt, nur 2 bis 3 Minuten insgesamt Dialog. Wirklich so. Das heißt, du hast relativ viel Stille. Und was mir im Kino halt total aufgefallen ist, ist, dass es etliche Szenen gibt, wo sie das auch komplett durchziehen. Also natürlich hast du einen besonderen Fokus dann auf Atmo im Film, die dann total in den Vordergrund rückt. Wenn du Soundtrack hast, dann muss der auch passen. Marco Beltrami hat den, glaube ich, komponiert, ne?
Genau, habe ich extra nachgeguckt, weil es gab 1-2 Sachen, da war dann irgendwie so ein Piano, Klavier zu hören, da dachte ich so, das holt mich jetzt gerade ein bisschen so raus, ich hätte jetzt eher so wirklich nur so Score, so Atmo ein bisschen gemocht, aber ansonsten hat er doch über die weite Strecken einen ziemlich coolen Mittelpunkt gefunden. Und er ist auch schon ewig dabei. Ich habe es extra nochmal rausgesucht. Ja. Er hat für viele Horrorfilme die Sachen gemacht. Also Scream zum Beispiel 1996 und diverse Fortsetzungen. Snowpiercer als letztes 2013, auch mit Chris Evans.
Und ein toller Film.
Und auch für Logan vor letztes Jahr. Auch die Musik gemacht, genau. Und macht hier auch eine sehr gute Arbeit auf jeden Fall.
Genau. Aber wie gesagt, dieses ganze, das ist ja nur der eine Teil des Sounddesigns. Du hast halt auch Szenen im Film, wo du gar nichts hörst. Gerade wenn sie in die Perspektive der Tochter switchen, wo alles komplett runtergedreht wird. Und das ist eine ungewohnte Situation, wenn du wirklich auch im Kino sitzt. Weil ein Kino ist nicht still. Du, wenn da noch andere Gäste da sind, dann
Oder du guckst Star Wars 8, eine der letzten Szenen.
Ja, also ne, ein Kinosaal hat halt ruhig hat ein Grundrauschen, ein gewisses, ne? Und das kommt dann hoch. Und ich fand es halt, also schon in dem Moment, muss ich dachten, wow, das ist mutig, das in einem Hollywood-Film zu machen, dass du quasi im Worst Case dir Nachbarsaal hören kannst.
Ich hab
Formulier es mal so. Und
ich hab den Film ja auch extra jetzt noch mal vorher angeguckt. Und ich fand es selbst unglaublich störend, als ich mir ein Stück Schokolade abgebrochen habe.
Ja.
Da dachte ich so, oh.
Ja, also Türen und Fenster zu, ne?
Ja, Türen und Fenster zu. Also es ist halt wirklich, aber das ist halt auch das Coole. Und ich dachte ja, wo ich den Trailer gesehen habe, gehen sie so weit und lassen auch die Musik raus. Ja. Machen sie halt wirklich nur so einen ganz leisen, säuselnden Score, den du fast nicht wahrnimmst. Nee, sie machen dann doch ein paar instrumentale Sachen noch mit rein. Völlig okay, aber da hätte ich gesagt, gehen sie so weit oder nicht?
In dem Zusammenhang auch ganz interessant. Also natürlich hast du Foley-Arbeit, also dass Geräusche nachträglich im Studio irgendwie noch hinzugefügt werden, um das ein bisschen besser zu akzentuieren, gerade bei den Klassikern, ne, mit Schritte nachträglich einfügen, den kennt mittlerweile, glaube ich, jeder.
Holzknarzen, irgendwas.
Genau.
Klar.
Und es war auch ganz witzig, weil Krasinski das selber gesagt hat, dass er meinte, wenn da irgendwie 20 Leute am Set hast da und es in dem Film leise sein soll, das machen wir eh alles im Post, so nach dem Motto. Mhm. Und dann hieß, nee, also was wir hier in Camera hinkriegen, sollten wir auch in Camera machen, das ist schon gut so.
Ja.
Und ich glaube, das tatsächlich dann runterzubrechen, ist auch für die Crew am Set dann eine absolute Umstellung, ne? Also du kannst halt nicht, ich meine, da fahren, du hast irgendwelche Kräne, die bedient werden müssen, irgendwie, vielleicht hast du Gleise, also Schienen gelegt für irgendwelche Dollyfahrten.
Genau.
Das macht ja irgendwie alles Krach. Ja. Und Leute, die miteinander reden im Background, was vielleicht bei einer normalen Produktion alles gar nicht so das Thema wäre, die müssen halt einen Schnabel halten, ne? Und also ist halt einiges anders gewesen, glaube ich, als bei so einer herkömmlichen Produktion.
Ja, weiß nicht, du hast ja immer im Filmset, ne? Dass sobald die Klappe geht oder Action gerufen wird, dass halt wirklich alle Mucksmäuschen still sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da, gerade weil man ja auch extrem viel in Innenräumen gedreht hat, dass man da noch.
Gerade wenn du auch vielleicht die Originaltöne auch abgreifen möchtest noch.
Ja, genau.
Ne? Also, und das haben sie unglaublich gut gemacht. Also auch da das Sounddesign dieser natürlichen
Umgebung.
Und nicht nur die Atmosphäre, sondern ja, auch, ich meine, die spielen da irgendwie Monopoly mit
irgendwelchen Papieren.
Stofffiguren, genau. Weil die echten auf der Pappe zu laute Geräusche machen würden. Und wir können das ja trotzdem irgendwie alles hören. Und ich weiß nicht, was davon jetzt wirklich original ist und was Foley ist, aber das fand ich Fand ich sehr beeindruckend. Also, weil da ist der Fokus drauf und deswegen muss das auch on point sein, wenn du sonst keine großen Geräusche hast.
Ja.
Und das haben sie gut gemacht, finde ich. Genau.
Ansonsten, was gibt's zu sagen? Ich fand's sehr interessant, dass halt Krasinski, wie gesagt, gleichzeitig auch die Regie gemacht hat.
Dass sie es vor allem reingepresst haben, weil zum Zeitpunkt war er, meine ich, gerade fertig mit dem Abdrehen von der Amazon-Serie, jetzt habe ich gerade den Hänger, Jack Ryan.
Jack Ryan, genau. Das wusste ich nicht. Haben sie gerade angefangen oder waren sie gerade
abgeschlossen? Also wenn ich das Making-of richtig verstanden habe, seht's mir nach, bin ich der Meinung, war er gerade fertig mit Abdrehen und Emily Blunt war gerade fertig mit Abdrehen von Mary Poppins.
Oh, genau.
Weil der Kram verschwindet ja dann gerne mal für mindestens ein Jahr oder länger in Postproduktion. Von daher hätte ich gesagt, können sich das matchen. Vielleicht waren sie auch beide kurz davor. Nagelt mich jetzt da nicht drauf fest. Aber sie haben es halt irgendwie noch untergebracht gegenüber von relativ großen, für die Karriere von beiden prestigeträchtigen Produktionen, weil sie, glaube ich, dran geglaubt haben, weil viele andere auch dran geglaubt haben. Und das Ergebnis fand ich äußerst ansprechend, was mich dazu führt, dass wir aufgeschrieben haben. Ich habe es ja gesagt, das 20-fache vom Budget wurde eingespielt, dass wieder natürlich irgendjemand den Hals nicht vollkriegt. Unabhängig davon, wie dieser Film jetzt ausgeht, in Folge 1 das gleiche zu Upgrade auch gefragt.
Ja, richtig.
Brauchst du noch einen zweiten Teil?
Lass mich kurz überlegen. Auch hier bleibe ich bei einem Nein.
Dann sind wir uns hier einig.
Also das Ende, ohne es verraten zu wollen, gibt natürlich die Möglichkeit, auch mit so einem leichten Augenzwinkern, wo ich so dachte, so huch, das passt jetzt nicht mehr so ganz in die Stimmung, wenn man jetzt mal ganz kritisch sein möchte. Aber für mich ist der Drops gelutscht. Klar kann man sich, also sicherlich kann man sich da überall im zweiten Teil noch aus den Fingern saugen, aber hier wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was man erzählen möchte. Aber
du müsstest, den ganzen Scope aufziehen. Du müsstest mehr auf das Universum eingehen.
Das vielleicht.
Und das würde aber den Fokus komplett verschieben von,
ich denke auch,
von dieser intimen Familiengeschichte, die sie versuchen zu erzählen, wo es wo die Familie und die Familienwerte und wie man miteinander klarkommt unter schwierigen Bedingungen. Ich meine, das kann man ja ein bisschen, diese ganze Welt mit den Aliens ist ja nur der Kicker für das, was sie halt so ein bisschen rüberbringen wollen. Und es funktioniert, glaube ich. Und so wie es endet, müsstest du, glaube ich, den Fokus dann ein bisschen verändern.
Ja.
Weg von dieser Familiengeschichte. Das kann man machen, das werden sie ja, wie gesagt, machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett bestätigt ist, aber ich meine, er hat das 20-fache eingespielt.
Naja.
Hollywood ist Hollywood am Ende des Tages.
Paramount hat gesagt, ich glaube, 15. Mai 2020 oder 2019.
Gut, wenn sie Datum haben, 2020. Dann ist ja die Messe eh gelesen.
Ja, also das klingt schon nach einem starken Commitment.
Ich will da jetzt auch gar nicht vorneweg unken. Ja. Da kann man bestimmt auch einen guten Film draus machen. Ist jetzt die Frage, ob man den dann A Quiet Place 2 nennen muss oder wie auch immer sie ihn nennen werden, weil das klingt ja schon jetzt, wo ich es gerade laut ausspreche, total komisch.
Ja.
Für das deutsche Release findet sich bestimmt ein wesentlich angemessenerer Titel, um den Bogen zu spannen zum Anfang.
Ja.
Genau. Aber so wie in der ersten Folge sprechen wir, glaube ich, beide die Empfehlung aus, wenn ihr noch nicht gesehen habt, den euch unbedingt anzuschauen, weil er ein bisschen mal anders ist. Aber definitiv, alles, was anders ist, ist gut. Gefühlt.
Ob man das so pauschal sagen kann, klar, kann man drüber streiten. Wir
sagen das.
Ja.
Das ist ja unsere Meinung. Und wenn ihr eine andere habt, dann kommentiert unbedingt. Würde mich sehr interessieren, was so für Kritikpunkte gibt für Leute, die ihn vielleicht jetzt nicht so gut fanden.
Ja.
Ich habe nämlich keine Lust, mich in irgendwelche schlechten Amazon-Bewertungen reinzulesen. Also kommentiert gerne lieber.
Nee, hier funktioniert es, finde ich auch, super gut. Das Konzept geht auf. Ich musste auch echt nochmal nachdenken. John Krasinski, also ja, man kennt ihn aus ein paar Sachen, aber ich musste echt nochmal nachforschen. Jack Ryan ist jetzt auf Amazon released worden.
Gut, in den USA ist er halt ein Ding durch The Office, durch das Cast von The Office.
Genau. Er hat bei The Office an der Seite von Steve Carell gespielt. Die Serie, es gab auch einen deutschen Ableger, mehr oder weniger durch Stromberg, wo er ein paar Charakterdesigns quasi so eins zu eins kopiert hat. Ansonsten muss ich echt überlegen, er hat bei Jarhead damals mitgespielt. von Sam Mendes 2005. Sam Mendes hat dann direkt mit ihm Away We Go gedreht, mit Maria Rudolph auch in der Hauptrolle.
Den ich nicht gesehen habe.
War auch Sam Mendes bedingt. Man kennt ihn vielleicht von American Beauty oder den letzten James Bond Film. Ein ganz kleines Indie-Movie, hat sehr viel Spaß gemacht. Und war dann ein paar Rom-Coms zu sehen, zum Beispiel It's Complicated, über den ich mich massiv geärgert habe, als mich eine Freundin gezwungen hat, den im Kino zu schauen. Furchtbarer Film. Den guckt er jetzt bitte nicht. Im Kino sogar. Die anderen könnt ihr bitte alle auf eure Liste setzen. Aloha, wo ich nie wusste, was es sein soll, mit Emma Stone und auch Bradley Cooper. Und 13 Hours, wo wahrscheinlich ein bisschen auch das mit Michael Bay zustande gekommen ist.
Ich
glaube,
da ist er Buddy geworden mit Michael Bay, ja, glaube ich auch.
Ansonsten Emily Blunt, gucke ich jetzt mittlerweile immer wieder gerne, wenn irgendwas kommt. Ich weiß nicht, ob ich mir Mary Poppins geben muss, weil der Trailer,
weiß ich auch nicht.
Wir haben ihn letzte Woche, das letzte Mal und jetzt auch dieses Mal nicht mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob ich das 90 oder 120 Minuten aushalte.
Ja.
Ansonsten habe ich da auch nochmal nachgeguckt, wo sie überall eigentlich drin war. Sunshine Cleaning.
Die Vita liest sich gut. Ja.
Vor 10 Jahren war so der erste super kleiner, süßer Film. Lupa hat sie dann die Mutter gespielt.
Ja.
Die Mutter.
Rian Johnson. Mhm.
Und dann vor 4 Jahren Edge of Tomorrow.
Mein Gott, ja. Der war
Was eigentlich auch ein Film der Woche, glaube ich, fast möglich, schon wert wäre.
Was du ja gar nicht erwähnst, ist Adjustment Bureau mit Matt Damon zusammen, den ich auch ziemlich gut fand.
Okay.
Und ja, Sicario.
Sicario 1,
ja. Genau,
von 2015.
Denis Villeneuve, ja. Mm-hmm. Also da hat er ein gutes Händchen für Drehbücher, glaube ich, ja.
Ja, sie hat es auf jeden Fall raus. Und zusammen in einem Film toll harmoniert.
Ja. Ich war skeptisch und mich hat er überzeugt. Vielleicht ist das ja bei euch auch so.
Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch so geht oder auch nicht. Nutzt wie immer alle anderen Social-Media-Kanäle.
Genau.
Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten würde ich sagen,
haben wir den Bogen schon wieder ein bisschen überspannt.
Genau.
Deswegen,
wenn ihr schon wieder vergessen habt, so sieht die Blu-ray aus. Guckt in euren Video-on-Demand-Plattformen, ob ihr den irgendwie kriegt oder fragt einen guten Freund, ob er den schon im Regal stehen hat. Schaut ihn auf jeden Fall an. Ansonsten würde ich sagen, wir haben unser Zeitlimit. Ach, ich spreche gar nicht über das Zeitlimit. Wir haben eine gute zweite Folge, glaube ich, abgeliefert. Und damit möchte ich mich eigentlich auch fast schon verabschieden.
Genau. Dann würde ich nur noch anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen oder für beides. Und ich danke dir. Und wir hören uns für Folge 3 demnächst.
Danke dir auch für alles. Bis demnächst.
Macht's gut.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.